Hallo und herzlich willkommen zu Alex und Alex, Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Heute noch einmal mit einer Solo-Folge von mir, Alexandra Nau, dem zweiten Part von Alex und Alex. Ich bin Heilpraktikerin, habe 3 Bücher herausgebracht mit unterschiedlichen Themen. Im Grunde geht es um Volkskrankheiten und auch um das Thema Schmerz. Und in der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Histamin gehen. Das war ein Wunsch von vielen Zuhörern oder Zuhörerinnen und dem möchte ich natürlich auch nachkommen. Histamin ist bei mir in der Praxis auch echt ein riesengroßes Thema. Ich lese auch relativ viel oder kriege bei anderen relativ viel mit, dass sie Histaminprobleme haben, Histaminintoleranzen haben und auf verschiedenste Dinge einfach mit einer Histaminausschüttung reagieren. Und viele kommen halt nicht so richtig zum Ziel oder haben nicht so richtig Erfolg damit, wenn sie dann histaminhaltige Lebensmittel anfangen zu reduzieren. Und genau da möchte ich einmal einsteigen. Also ich möchte gar nicht großartig in die Biochemie einsteigen, was Histamin alles ist, sondern einfach erklären, wo Histamin überall herkommen kann und warum es müßig ist, nur über die Nahrung versuchen zu gehen und Histamin über die Nahrung versuchen zu vermeiden. Also Histamin ist zum einen ein Gewebshormon, das unterschiedliche Aufgaben hat und die sind nicht alle negativ. Also Histamin hat tatsächlich auch seine Berechtigung bei uns im Körper. Also es ist nicht ein per se schlechtes Hormon, sondern der Körper braucht es einfach auch für einige Funktionen und Histamin stellt die Gefäße weit, steigert so eben auch die Durchblutung, es regt die Magensäureproduktion an, ist an der Blutdruckregulation mit beteiligt, ist ein Botenstoff für Neurotransmitter. Wenn aber Histamin unser Level übersteigt, dann wird es für uns manchmal eben ganz doof. Histamin nehmen wir über die Nahrung auf. Es gibt so gut wie kein Lebensmittel, was kein Histamin beinhaltet. Und von daher nehmen wir es täglich zu uns, ob wir wollen oder nicht. Man kann sich natürlich histaminarm ernähren. Das ist aber schon echt schwierig, finde ich, weil Histamin eben, wie ich vorhin schon sagte, nicht ausschließlich aus der Nahrung kommt. Histamin ist bei allergischen Reaktionen und bei Allergien mitbeteiligt. Die Mastzelle schüttet dann aufgrund des Triggers, Pollen, Gräser, Getreide, Tierhaare, Lebensmittel eben, schüttet sie Histamin aus, setzt Histamin frei und so kann der Körper dann eben eine entsprechende Reaktion zeigen auf das Allergen. Das ist dann bei manchen eben Heuschnupfen, also Naselaufen, Augenjucken, Augenschwellen an. Bei anderen zeigt sich das auf der Haut ganz doll, dass sie Quaddeln bekommen, bei wieder anderen eben über andere Symptome. Auch Migräne zum Beispiel, es kann ein Symptom von zu viel Histamin sein. Magen-Darm-Beschwerden kann ein Zeichen von zu viel Histamin sein, also Magenschmerzen, Darmkrämpfe, Durchfall permanent, so eine ständige Unruhe im Bauch, Blähungen zum Beispiel, vermehrtes Räuspern und Husten nach dem Essen, also vermehrte Schleimproduktion nach dem Essen kann ein Zeichen von zu viel Histamin sein und Atembeschwerden, Asthma zum Beispiel. Die Mastzelle speichert Histamin, gibt es dann eben bei Stimulation frei. Im Gewebe kann es dann eben für Schwellungen sorgen, auf der Haut für Juckreiz, Rötung und so weiter. Histamin kommt aus vielen Ebenen. Also wir haben eine Darmflora, eine Besiedlung mit Darmbakterien im Darm logischerweise. Und diese Darmbakterien haben alle unterschiedliche Aufgaben. Wenn einige dieser Bakterienstämme, wie zum Beispiel das Escherichia coli Bakterium, wenn die aufwuchern, zu hoch aufwuchern, dann werden die zu Histaminbildnern. Das heißt, egal wie histaminarm wir uns gerade in dem Moment ernähren, das Histamin kommt dann eben aus dem Darm selbstständig über die Bakterien. Also der Darm wird dann zum eigenen Histaminproduzenten und eine histaminarme Ernährung bringt uns da tatsächlich dann nicht weiter. Da Histamin die Gefäße weitstellt und die Schleimhäute auch durchlässig macht, sorgt es eben dafür, dass aus dem Darm das im Darm entstehende Histamin und auch das Histamin, was wir aus der Nahrung aufnehmen, dass das dann eben über die Schleimhäute im Darm in den Körper eindringen kann. Der Darm ist ja mit ganz, ganz vielen Blutgefäßen durchsetzt. Das heißt, es wird da direkt aufgenommen. Im Körper setzt es dann eben eine Reaktion frei. Histamin kann aber auch über eine hormonelle Dysbalance entstehen. Östrogene triggern den Histaminmetabolismus ziemlich stark. Also ne, wenn eine Östrogendominanz oder ein Progesteronmangel im Körper vorhanden ist, dann wird auch da der Histaminmetabolismus in Gang gesetzt. Die Mastzelle wird da angeregt, eben Histamin auszuschütten. Und das nur, weil wir ein Ungleichgewicht der Darmbakterien, der Hormone haben. So, jetzt haben wir ein Ungleichgewicht der Hormone, ein Ungleichgewicht der Darmbakterien, zwei Quellen für Histamin und das macht es nicht besser. Also das geht dem Menschen dann nicht gut, der so ein Problem dann hat. Das kann dann eben auch Wassereinlagerungen begünstigen, Schwellungen um das Auge herum, allgemein eben dieses Gefühl von Müdigkeit und innere Unruhe zum Beispiel, ja, Kopfschmerzen, die Nase kann verstopft sein, die kann aber auch laufen wie ein offener Wasserhahn. Ja, nicht schön. Nochmal zurück zum Darm. Wir haben im Darm die Enzyme DAO, Diaminoxidase, und HNMT, Histamin-N-Methyltransferase. Die werden im Darm, in der Leber und auch in den Nieren gebildet und bauen Histamin ab. Und die sind aber auch sehr, sehr empfindlich, diese Enzyme. Die werden über Vitamin B6 und Zink, Vitamin C, Magnesium und so weiter, werden die eben gebildet und stabil gehalten. Und wenn die, wenn das DAO oder das HNMT, wenn es zu wenig vorhanden ist, weil der Darm halt in einem schlechten Zustand ist, dann können die eben auch das Histamin nicht mehr abbauen. Wenn wir dann noch ein Vitamin B6 oder einen Zinkmangel haben, dann macht es das Chaos perfekt im Grunde. Und diese Mängel kommen tatsächlich gar nicht so selten vor. Jetzt habe ich natürlich nur Menschen in der Praxis, denen es schlecht geht und die darauf zielen, dass es ihnen besser geht. Das heißt, natürlich habe ich vermehrt Patienten mit diversen Mängeln, aber auch die, denen das noch nicht so auffällt, dass es ihnen eigentlich nicht gut geht oder die eben nicht den Weg zum Heilpraktiker suchen. Also es gibt ganz, ganz viele Menschen, die wirklich einen Vitamin B6 und einen Zinkmangel haben und das aber nicht wissen, weil es einfach auch nicht nachgeprüft wird standardmäßig. Dann gibt es Menschen, die haben eine sogenannte Hämopyrolaktatorie. HPU oder KPU abgekürzt. Da wird Vitamin B6 und Zink mengenmäßig recht schlecht verstoffwechselt. Das wird versehentlich ausgeschieden, um es mal so ganz kurz und bündig zu sagen. Natürlich steht da noch ein bisschen mehr biochemisch hinter, aber das wäre jetzt auch tatsächlich zu viel, da bis ins Detail reinzugehen. Aber es gibt eben Stoffwechselveränderungen, Stoffwechselstörungen, die angeboren sein können, die können aber auch erworben worden sein, wo eben mengenmäßig Zink und Vitamin B6 nicht gut verstoffwechselt werden. Und jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, genau diese Nährstoffe sind ja auch wichtig, um die DAO am Leben zu halten und um dieses Enzym zu bilden, um Histamin abbauen zu können. Und Vitamin B6 ist zum Beispiel an der Blutbildung beteiligt, am Zellaufbau beteiligt, an der Hormonbildung beteiligt, an der Aktivierung von Neurotransmittern beteiligt. Zink ist wichtig fürs Immunsystem, für die Schleimhäute, für die Haut, für die Bildung von Neurotransmittern und so weiter. Das heißt, da bleibt halt relativ viel auf der Strecke. Nicht nur das Histamin, sondern eben auch viele, viele andere Prozesse. Und da lohnt es sich mal, einen Blick eben auf seinen Nährstoffhaushalt zu werfen. Vor allem, wenn man auch diverse Probleme im Bereich des Histamins hat oder der Stressresistenz hat oder Ängste hat zum Beispiel. Müdigkeit, einen Eisenmangel, der schon von Kindesbeinen auf bestanden hat. Da kann man das mal ganz gut überprüfen lassen. Ja, so sieht man halt, wie gesagt, Histamin ist nicht nur etwas, was aus der Nahrung kommt und Nahrungsmittel unverträglich werden lässt, sondern wir haben jetzt schon ganz viele Ebenen irgendwo gerade aufgelistet. Also einmal ein Ungleichgewicht innerhalb der Darmbakterien, dann eben ein DAO- oder HNMT-Mangel, ein Vitamin B6- und Zinkmangel und oder Zinkmangel, ein hormonelles Ungleichgewicht, also Östrogendominanz, Progesteronmangel, Stress. Stress setzt unwahrscheinlich viel Histamin frei, regt die Mastzelle auch an, eben Histamin freizusetzen. Also kommt noch einer dazu im Grunde. Und wer kann sich schon von Stress freisprechen? Also jetzt mal ganz ehrlich, Stress haben ja eigentlich fast alle. Und wenn Stress da ist, dann verändert das die Besiedlung im Darm, weil der Darm dann tendenziell schlechter durchblutet wird. Die Verdauung läuft dann etwas langsamer. Wenn die Durchblutung schlecht ist und die Verdauung langsamer läuft, dann verändert sich die Darmflora, dann verändert sich das DAO und das HNMT und dann habe ich da wieder ein Histaminproblem. Und wenn mein Darm nicht gut funktioniert, dann habe ich meistens auch irgendwann im Laufe der Zeit vielleicht ein Problem mit der Schilddrüse, denn der Darm ist mit an der Umwandlung von FT4 in FT3 mitbeteiligt und das sogar relativ intensiv. Und bei Stress merken auch viele selber, dass sie Probleme mit dem Bauch bekommen, Magenschmerzen, Bauchschmerzen und Stress kann zum Beispiel auch dafür sorgen, dass der Magen nicht mehr genügend Magensäure produziert. Und wenn der Magen keine Magensäure hat oder nicht ausreichend Magensäure hat, dann fehlt natürlich auch da die Verdauung. Der Magen ist dafür gedacht, vorzuverdauen, Erreger zu beseitigen, Bakterien und Viren, die in der Nahrung sind, Pilze, die eben zu eliminieren, aber wie gesagt auch eben um zu verdauen, Proteine zu verdauen, Vitamin B12 aufzunehmen, Proteine aufzunehmen, Aminosäuren. Und wenn der Magen keine Verdauungsleistung hat, dann rutscht die Nahrung quasi unverdaut in den Darm über. Und im Darm sorgt das dann eben für entsprechende Reaktionen. Da gibt es Gärung und Fäulnis, da verändert sich die Darmflora. Gärung und Fäulnis bedeutet auch, dass Histamin gebildet wird. Ja, also fangen wir wieder von vorne an. Schlechte Verdauung, Gärung und Fäulnis bedeutet, der pH-Wert verändert sich, Bakterien wuchern auf, andere gehen zugrunde, Histamin bildet sich, der Darm wird durchlässig, Histamin gelangt in die Blutbahn hinein. Nährstoffe und Vitamine können nicht richtig aufgenommen werden, Hormone können nicht richtig gebildet und umgewandelt werden oder entgiftet werden, der Körper kann nicht richtig ausscheiden und so weiter. Da setzt sich so ein richtiger Rattenschwanz in Bewegung und von daher ist gutes Kauen, eine gute Magensäureproduktion, ein gutes Stressmanagement eigentlich schon extrem wichtig dafür. Und Stress muss tatsächlich nicht immer negativ sein. Es gibt auch positiven Stress und trotzdem verändert der nachhaltig unsere hormonelle Situation. Der verändert auch nachhaltig unsere Verdauungsfunktion. Denn wenn ich langanhaltenden Stress habe, ganz gleich welcher Art, ob jetzt positiv oder negativ, ob körperlich oder mental, wenn ich langanhaltenden Stress habe, wird eine Zeit lang relativ viel Cortisol ausgeschüttet. Um dieses Niveau oben zu halten, wird dann Progesteron und Pregnenolon quasi geklaut. Und dann entsteht eben darüber ein Progesteronmangel im Laufe der Zeit. Und so kann dann auch eine Östrogendominanz entstehen. Also auch da fangen wir wieder von vorne an. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, eine Östrogendominanz kann eben dazu führen, dass die Mastzelle vermehrt Histamin freisetzt, dass eben dieser Histaminmetabolismus stark angeregt wird. Ja, Magen haben wir, Hormone haben wir, Darm haben wir auf vielen Ebenen, Nährstoffmängel können eine Rolle spielen. Natürlich spielt auch die Nahrung eine Rolle, wenn ich ständig histaminhaltige oder histaminreiche Lebensmittel esse, dann kommt da ja auch nochmal eine Menge an Histamin obendrauf und wenn der Darm das dann eben nicht entsprechend abbauen kann, dann pfropft das wie bei einem Fass immer weiter obendrauf und manchmal hält sich das Fass halt in Waage. Da hält sich das Ganze im Gleichgewicht und manchmal bringt es das Ganze dann eben auch zum Überlaufen. Auch Medikamente können das DAO hemmen, also den Histaminabbau hemmen und den Histaminmetabolismus triggern. Medikamente, die den Histamin mit, die DAO hemmen, sind zum Beispiel Ibuprofen, Diclofenac, Metamizol, Schmerzmittel jeglicher, also fast jeglicher Art, Furosemid beispielsweise, ein Entwässerungsmittel, die sind, die können die DAO hemmen, und Medikamente wie zum Beispiel Magensäureblocker, die können eben dafür sorgen, dass im Magen halt keine Magensäure mehr ausgeschüttet wird, weswegen dann das Histaminproblem entsteht. Aber auch Medikamente wie Metformin beispielsweise sorgen dafür, dass vermehrt Histamin nicht mehr abgebaut wird, da das Metformin langfristig die Vitamin B6-Aufnahme hemmt. Und da habe ich ja vorhin schon gesagt, Vitamin B6 ist mit am Erhalt der DAO beteiligt. Vitamin B6 ist mit am Abbau des Histamins beteiligt. Und wenn ich jetzt mehrere Monate oder gar Jahre das Medikament einnehme, dann schaffe ich mir darüber eben langfristig ein Histaminproblem. Ja, Hormone, also Östrogendominanz, Progesteronmangel kann Histaminabbau stören oder Histamin vermehrt freisetzen. Wenn nicht genügend Magensäure da ist, und das Problem haben tatsächlich tendenziell mehr Menschen als ein zu viel an Magensäure, dann kann vermehrt Histamin gebildet werden. Wenn die DAO und das HNMT nicht funktioniert, kann Histamin nicht richtig abgebaut werden. Ein Mangel an Zink und Vitamin B6 stört die DAO, stört den Histaminabbau, stört den Hormonaufbau. Wenn eine sogenannte Darmdysbiose vorhanden ist, weil man jemand ist, der schnell isst, der wenig kaut, oder eben jemand ist, der viel, viel Stress hat, dann stört das die Besiedlung im Darm, dann stört das den Hormonhaushalt, dann stört das das Gleichgewicht des Körpers, die Durchblutung der Verdauungsorgane wird gestört. Medikamente stören, ein Mangel an Kalzium und Magnesium kann dafür sorgen, dass Gefäße durchlässiger werden, auch eben durchlässiger werden für Histamin. Das, was dann eigentlich ausgeschieden werden soll, was im Enddarm sich befindet oder im Dickdarm sich befindet, was dann eigentlich ausgeschieden werden soll, das gelangt zurück in den Blutkreislauf, zurück in den Stoffwechsel und sorgt dann dort für eine Reaktion. Chronische Entzündungen können auch Histamin freisetzen. Wer schon mal eine Entzündung gehabt hat, egal wo, ob irgendwo auf der Haut oder irgendwo im Körper, der wird mitbekommen haben, dass Entzündungen mit Rötungen und Schwellungen verbunden sind. Diese Rötung und Schwellung kommt aus dem Histamin oder durch das Histamin. Und also auch Entzündungen setzen eben Histamin frei. Und viele Menschen haben unterschwellige chronische Entzündungen, ohne das überhaupt zu wissen. Beziehungsweise auch Menschen mit einem Hashimoto beispielsweise, die eine ständige Schilddrüsenentzündung haben, auch die können über diesen Weg eben ein Histaminproblem entwickeln. Dass die Entzündung verbraucht zudem auch viele Nährstoffe. Entzündung kann auch das Hormonelle in ein Ungleichgewicht bringen. Ja, sodass dann darüber eben auch das Histamin in die Gänge kommt. Auch Infektionen mit dem Epstein-Barr-Virus oder Borrelien oder Chlamydien oder sonst irgendwas, auch wenn sie nicht akut sind, aber latent im Körper persistierend sind, also ständig vorhanden sind und unterschwellig aktiv sind, diese Erreger, können sie ein Störfaktor werden für den Körper und eben dafür sorgen, dass Histamin vermehrt ausgeschüttet wird. Also ihr seht, Histamin ist echt ein Mysterium. Es ist ein Thema, womit man worüber man stundenlang reden kann, wo man auch tausende Ansätze finden kann, um zu gucken, was kann ich sinnvollerweise machen, wenn ich merke, ich habe ein Problem mit dem Histamin. Manchmal ist es ein Tappen im Dunkeln, bis man das gefunden hat, was dann eben der Auslöser ist. Und manchmal kann man es dann tatsächlich über Gespräche schon deutlich einengen und den Trigger dann im Grunde schon früher ausmachen. Aber wenn man sich ohne Begleitung an dieses Gebiet heranwagt, dann kann das wirklich sehr lange dauern, bis man Erfolge hat damit. Und da muss man sich vielleicht dann doch eher mal eine Begleitung dazu suchen, einen Therapeuten, der sich mit dem Thema Histamin auskennt, der da begleiten kann, der das ganze Feld ein bisschen eingrenzen kann. Sowas geht dann über Anamnesegespräche ganz gut. Deswegen sind meine Anamnesegespräche auch im Schnitt 1,5 Stunden lang hier in der Praxis, weil wir das Feld dann, wie gesagt, etwas versuchen einzugrenzen. Ja, nochmal auf das Thema Stress zurück. Stress ist für den Körper zum Beispiel auch, wenn man wenig schläft. Auch das kann den Histaminmetabolismus massiv stören. Deswegen achtet darauf, ausreichend zu schlafen. Gönnt euch zwischendurch Entspannungs- und Ruhephasen. Macht mal Atemübungen und versucht irgendwie Ruhe in den Körper reinzubekommen. Das ist manchmal schon ein wirklich guter Start in das Thema Histamin und Beruhigung des Körpers und das Histaminfass etwas ausleeren. Ja, ist wie gesagt, es ist ein super umfangreiches Thema. Ich könnte da wirklich ganz, ganz lange drüber reden und es wird dazu auch demnächst einen Vortrag im Biochemischen Verein in Neviges geben, den ich leite. Und die Infos dazu findet ihr auf der Internetseite des Biochemischen Vereins www.biochemischer-verein-neviges.de. Da werden dann solche Termine veröffentlicht. Wenn ihr Lust habt, kommt einfach vorbei, hört zu und macht euch ein Bild über Histamin und was man dafür oder dagegen dann eben machen kann. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns super freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Bei Spotify kann man Sterne anklicken, bei Apple Podcast kann man auch Kommentare hinterlassen. Schreibt uns gerne, was ihr gerne für Themen hättet, dann greifen wir die gerne auf und teilt diesen Podcast gerne mit den Menschen, mit denen ihr es gerne teilen möchtet. Packt es in euren Status bei WhatsApp, packt es in eure Story bei Instagram oder bei Facebook. Teilt anderen Leuten mit, wenn ihr das Gefühl habt, das könnte denen auch ein bisschen was bringen, mal unseren Podcast gehört zu haben. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.